So, ansonsten ist es so, dass wir beim letzten Mal also dieses Thema Sortieren nochmal ganz kurz angeschnitten hatten bei den Binärheaps. Und wir hatten also gesehen, dass man diese Binärheaps auch benutzen kann, um damit noch ein Sortierverfahren zu implementieren mit einer akzeptablen Laufzeit. Das war also dieses Heap-Sort-Verfahren. Und wir wollen uns heute einer anderen Art von Prioritätswarteschlange zuwenden, zumindest wenn es jetzt keine Fragen gibt oder so, die jetzt vielleicht noch zu den Binärheaps oder zu den Sortierverfahren aufgekommen sind. Okay, da. Das Mikro ein bisschen lauter, okay. Ich schau mal, das sollte theoretisch gehen. Also. Ist das jetzt etwas lauter? Soll ich es noch lauter machen? Also, ist das akzeptabel? Hören Sie mich jetzt? Oder soll ich es noch lauter machen? Okay. Gut. Ja. Also, wie gesagt, falls es keine Fragen gibt zu dem, was wir in den vorangegangenen Vorlesungen behandelt haben, dann würden wir jetzt mit einer Prioritätswarteschlange fortsetzen, die sich binomial heap nennt. Und an dieser Stelle ist vielleicht noch der Hinweis angebracht, das bitte nicht zu verwechseln mit den binary heaps. Wenn der Name so ähnlich ist, verwechselt man das gerne. Also immer, insbesondere dann natürlich in der Klausur ist das für Sie dann wichtig, dass Sie bitte genau lesen, was da steht, ob da binär heap oder binary heap steht oder binomial heap oder binomial heap auf Deutsch. Warum die so heißen, das werden wir gleich sehen. Also erstmal ganz grundsätzlich, was wir wieder machen wollen bei einer Prioritätswarteschlange ist also klar, wir wollen Werte in die Prioritätswarteschlange einfügen. Und diese einzelnen Datenelemente, denen soll also ein Prioritätswert zugeordnet sein. Und wir wollen dann aus der Prioritätswarteschlange insbesondere immer das Element extrahieren mit dem geringsten, mit dem kleinsten Wert. So. Und die Binomial-Heaps oder Binomial-Heaps, die wir jetzt anschauen wollen, die bestehen ganz grundsätzlich erstmal aus sogenannten Binomialbäumen oder Binomial Trees. Und von denen erben sie also auch den Namen. Und diese Binomial Trees bzw. Binomialbäume, die haben eine rekursiv definierte Struktur. Und zwar kann man die ersten Binomialbäume die es gibt, hier auf diesem Bild sehen. Es gibt diese Binomialbäume also in unterschiedlichen Größen und wir sagen dazu auch, diese Binomialbäume sind von unterschiedlichem Rang R. Und der kleinste Binomialbaum, den man sich so erstmal überhaupt definieren kann, das ist der Binomialbaum vom Rang 0 und der besteht also nur aus einem einzigen Knoten. Der Binomialbaum vom Rang 1, der besteht dann aus zwei solchen einzelnen Knoten, die durch eine Kante verbunden wurden. Und rekursiv sieht das Ganze dann so aus, dass wir den Binomialbaum vom Rang 2 erhalten, indem wir zwei Binomialbäume vom Rang 1 nehmen und diese beiden Bäume durch eine neue Kante verbinden. So. Und genau so geht diese Konstruktion jetzt weiter, wenn wir also den Binomialbaum vom Rang 3 konstruieren wollen, dann nehmen wir einfach zwei Binomialbäume vom Rang 2. Die sieht man also jetzt hier. So. Und diese beiden Binomialbäume werden dann verbunden, indem also zwischen ihren beiden Wurzeln eine neue Kante etabliert wird. Ja, und so kann man das Ganze dann immer weiter fortsetzen und dann hier natürlich diese zwei Binomialbäume vom Rang 3 zu einem vom Rang 4 zusammenfügen und ganz allgemein ist dann also klar, wir nehmen einfach zwei Binomialbäume vom Rang R und verbinden diese beiden durch eine neue Kante und erhalten einen Binomialbaum vom Rang R plus 1. Ja, das ist also erstmal eine ganz schöne regelmäßige Konstruktion. Diese Konstruktion hat aber einen Nachteil, nämlich, naja, wenn ich mir, wie ich mir denken kann, will ich in diesen Knoten dann meine Elemente speichern. Und wenn ich jetzt mal zähle, wie viele Knoten jeder einzelne von diesen Bäumen hat, dann ist es relativ einfach zu sehen, dass das also immer eine Zweierpotenz ist. Der Binomialbaum vom Rang 0 hat also 2 hoch 0 Knoten, der vom Rang 1 hat 2 hoch 1 Knoten und jedes Mal nehme ich 2 davon und verdopple also die Knotenanzahl. Das heißt, wenn ich jetzt eine beliebige Anzahl von Elementen speichern will, sind diese Bäume vielleicht ganz alleine jetzt erstmal nicht geeignet, weil ich eben nur Zweierpotenzen von Elementanzahlen speichern könnte. So. Diesen Makel werden wir aber gleich beheben und der lässt sich relativ einfach beheben. Was wir natürlich noch fordern für unsere Prioritätswarteschlange, also in diesem Fall für unsere Binomialbäume, ne? Das ist die Heap-Invariante, die wir also auch schon kennen, nämlich, dass der Prioritätswert des Vaterknotens immer kleiner gleich den Prioritätswerten seiner Kinder ist. Ja, das ist also die Heap-Bedingung. Und jetzt hat dieses ganze Verfahren noch einen Vorteil, nämlich wir wollen die Elemente in dieser Prioritätswarteschlange in einzelnen Heap-Items speichern. Und diese Heap-Items sollen eine feste Adresse haben, sodass wir sie referenzieren können. Also wir können uns Zeiger auf diese Elemente merken und dann etwas mit ihnen tun. Wir haben schon in der letzten Vorlesung gesehen, dass das bei mancher Art von Implementierung von Prioritätswarteschlangen eben nicht funktioniert, weil eben die Schlüssel oder die Datenwerte sich im Speicher an andere Adressen bewegen. Und in diesem Fall ist es also so, dass wir hier explizit solche Heap-Items definieren wollen, wo immer derselbe Schlüssel drin bleibt und diese Schlüssel dann also eine ganz feste Adresse im Speicher haben und wir dann mit den entsprechenden Zeigern oder Referenzen arbeiten können. So. Beispiele für Binomialbäume sehen wir hier. Wir haben also hier mal ganz links einen Binomialbaum vom Rang 0. Naja, das ist also ein einzelner Knoten, in dem jetzt irgendein Wert, in dem Fall 4 drin steht. Dann haben wir hier mal einen Binomialbaum vom Rang 1. Ist klar, der besteht aus 2 Knoten und die Bedingung ist, dass der Knoten, der Vaterknoten ist, der also oben steht, den kleineren Wert enthält. Interessanter wird es dann eben natürlich bei diesen beiden Beispielen hier. Die Form ist also schon vorgegeben für Rang 2 und für Rang 3, das haben wir eben schon gesehen. Aber hier gilt jetzt eben insbesondere die Bedingung, dass also unser Wert 4 kleiner gleich den Werten 6 und 10 sein muss und dass der Wert 6 dann kleiner gleich dem Wert 8 sein muss. Naja, und dasselbe gilt natürlich dann in dem etwas größeren Baum vom Rang 3 hier jetzt auch. Wir sehen auch, dass innerhalb einer Ebene hier nicht unbedingt die Werte sortiert sein müssen. Wichtig ist nur, in so einem Heap besteht die, also sozusagen eine partielle Sortierung immer nur von oben nach unten, aber nicht innerhalb von den einzelnen Ebenen. Gut. Wir wollen uns jetzt anschauen, was diese Binomialbäume für strukturelle Eigenschaften haben, die wir dann später ausnutzen wollen. Also eine wichtige Eigenschaft ist zum Beispiel, dass sich zwei Binomialbäume, die die Heap-Bedingungen erfüllen, einfach mergen kann, wenn sie vom selben Rang sind. Hier ist also in dem Beispiel jetzt mal der rote und der gelbe Binomialbaum vom Rang 3, die hier gemerged werden. Also die eine Bedingung ist, sie müssen den gleichen Rang haben und sie sollen natürlich die Heap-Bedingung erfüllen. Und mergen kann ich die beiden, indem ich einfach die Wurzel mit dem größeren Wert, das wäre also hier in diesem Fall der Knoten mit dem Schlüssel 5, als Kind von der Wurzel mit dem kleineren Wert etabliere, und das wäre hier also der Knoten mit dem Schlüssel 4. Andersrum darf ich es natürlich nicht machen, weil ich dann die Heap-Bedingung verletze. Aber wenn ich das beachte, dann kann ich auf diese Art und Weise in einem einzelnen Schritt nur durch das Etablieren einer einzelnen Kante sozusagen in Konstantzeit diese beiden Bäume vom Rang R verschmelzen. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also in dem Fall steht hier, also zwei Bäume vom Rang BR-1 werden zu einem vom Rang R. So, und hier unten ist also das dann entsprechend der neue Baum, den wir durch das Verschmelzen erhalten. So, dann kann ich den Baum aber auch andersherum zerlegen, und das werden wir auch brauchen, indem ich nämlich die Wurzel lösche. Und wir erinnern uns, die Wurzel in so einer Hiebstruktur zu löschen, das ist ja im Prinzip das, was wir essentiell tun wollen bei der Delete-Min-Operation. Ja, an der Wurzel steht das kleinste Element, für das interessieren wir uns immer und manchmal wollen wir es entfernen. Und dann ist das genau das, was hier passiert. Also angenommen, wir würden die Wurzel löschen, hier das Element mit dem Schlüssel 4, dann würde dieser Baum zerfallen, und das sehen wir hier unten in dem unteren Teil des Bildes. Die 4 wäre also weg, zusammen mit all ihren Zeigern auf die entsprechenden Kinder, und der Baum würde zerfallen in mehrere Teile, und diese Teile sind aber nicht irgendwelche Teile, sondern auf wundersame Art und Weise zerfällt dieser Baum in mehrere Teile von unterschiedlicher Größe. Ja, wenn wir das uns hier angucken, so, dann sehen wir, dass dieser Baum, der vorher den Rang 4 hatte, jetzt in einen Baum vom Rang 3 zerfällt, das ist der rote mit 8 Elementen, in einen vom Rang 2, das ist der mit 4 Elementen, der gelbe, einen vom Rang 1, das ist der grüne mit 2 Elementen, und einen vom Rang 0 mit einem Element. So, das passiert also, wenn ich die Wurzel lösche. Und das kann man auch ganz einfach erklären. Im Prinzip bedeutet das Löschen der Wurzel ja erstmal, dass ich den Baum, den ich ja auch einfach in zwei gleich große Teile teilen könnte, also wenn ich mir das so vorstelle hier, das Entfernen der Wurzel bedeutet also zunächst mal, dass ich diese linke Hälfte hier isoliere und dadurch einen Baum, einen Binomialbaum vom nächst kleineren Rang bekomme. Und dass ich in dem anderen Teilbaum, der dann noch übrig bleibt, also in diesem linken Teil hier, dass ich da wieder die Operation habe, lösche die Wurzel. Also ich habe da zunächst auch erstmal einen Baum vom nächst kleineren Rang und in dem lösche ich wieder die Wurzel. So, und jetzt kann ich das ganze Spiel rekursiv wiederholen. Kann ich sagen, okay, wenn ich die Wurzel lösche, dann zerfällt dieses Ding in erstmal zwei gleich große Teile. Ich könnte das also jetzt hier wieder spalten. Dann bekomme ich also entsprechend eine Hälfte, die isoliert wird, und die andere Hälfte, die isoliert wird, ist auch wieder vom nächst kleineren Rang, und in der Hälfte lösche ich dann wieder die Wurzel. Und so lange, das kann ich dann so lange machen, bis ich dann also nur noch einen einzelnen Knoten habe, und dann bin ich fertig. Auf diese Art und Weise kann man also relativ einfach erklären, warum das wirklich so sein muss, dass ich beim Löschen der Wurzel hier eine Folge von Bäumen bekomme, die alle Ränge enthält von den niedrigeren Werten als der ursprüngliche Rang. So, okay. Das ist also erstmal, das sind erstmal die Aussagen, die die strukturellen Eigenschaften des Zusammenfügens oder des Zerlegens beschreiben. Wir wollen jetzt noch zu dem Punkt kommen, warum diese Binomialbäume oder Binomial Trees und auch die Binomial Heaps eigentlich dann ihren Namen tragen. Nämlich, man kann beobachten, dass in so einem Binomialbaum auf einem einzelnen Level sich immer eine bestimmte Anzahl von Knoten befindet. Nämlich auf dem Level K des Binomialbaums vom Rang R befinden sich immer genau R über K Knoten. Also das sind die Binomialkoeffizienten, die Sie spätestens in diskrete Strukturen kennengelernt haben und vielleicht hoffentlich auch schon im Abitur. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und die Frage ist, warum setzt sich das überhaupt so zusammen? Ja? Und das kann man auch relativ einfach erklären. Sie kennen aus diskrete Strukturen, ja, den Zusammenhang für die Addition von Binomialkoeffizienten. Das ist also dieses Gesetz hier. R über K ist gleich R minus 1 über K minus 1 plus R minus 1 über K. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir zwei Binomialbäume zusammenfügen zu einem vom nächstgrößeren Rang, dann wäre das ja also so, dass wir diese beiden Bäume nicht einfach nebeneinander malen, sondern wir würden sie ja so zusammenfügen, dass sie um eins versetzt auf den entsprechenden Ebenen landen, weil der eine Wurzelknoten wird ja zum Vaterknoten von der anderen Wurzel. Das heißt, die einzelnen Ebenen würden sich um eins versetzt addieren. Und das ist genau das, was wir hier unten also sehen. In diesem Gesetz, dass wir also die Anzahl der Knoten in einem Binomialbaum vom Rang R-1 mit einer anderen Anzahl von Knoten von auch einem Binomialbaum vom Rang R-1 zusammenfügen, aber eben auf die Art und Weise, dass wir das Level K-1 zusammen mit dem Level K von dem anderen Baum betrachten. Das ist also genau dieses Additionsgesetz, was also für die Binomialkoeffizienten gilt. Das kann man hier also an diesen Bäumen beobachten. Andersrum könnte man auch sagen, also wenn man das Gesetz für diese Bäume kennt, könnte man jetzt dieses Gesetz für die Binomialkoeffizienten beweisen. Also okay, und damit sehen wir natürlich auch, dass so ein Binomialbaum eine in gewisser Art und Weise symmetrische Anzahl von Elementen auf den einzelnen Ebenen aufweist. Nämlich, wenn wir hier unten uns mal das Ergebnis anschauen für diesen Binomialbaum, dann haben wir also natürlich einen Knoten auf der obersten und einen auf der untersten Ebene. Und das wäre also dann entsprechend der Fall R über 0 beziehungsweise R über R. Und da kennen Sie ja auch aus diskrete Strukturen entsprechend das Gesetz, nur da nennt man es immer N und K. Also N über K ist dasselbe wie N über N minus K. Ja, das ist das, was also hier üblicherweise noch eine Rolle spielt. Also N über K ist gleich N über N minus K. Und das wäre in unserem Falle hier eben die Beobachtung, dass wir, wenn wir von oben uns das Ganze anschauen und von unten, dass wir dann immer dieselben Anzahlen von Knoten hier sehen. Also zum Beispiel auf der zweiten Ebene und auf der vorletzten befinden sich hier jeweils 4 Knoten. Das wäre dann in unserem Fall der Fall R über 1. Ja, also auf der zweitobersten bzw. zweituntersten Ebene hätten wir dann immer R-Knoten. Ja, okay, was bedeutet das gleichzeitig noch? Das bedeutet gleichzeitig noch, dass wir eigentlich ein anderes Gesetz aus den diskreten Strukturen auf diese Art und Weise einfach zeigen oder zumindest plausibel machen können, nämlich, dass die Summe über die Binomialkoeffizienten die Zweierpotenzen ergibt. Weil wir haben ja schon festgestellt, Binomialbäume vom Rang R haben 2 hoch R Knoten. Und naja, diese 2 hoch R Knoten setzt sich natürlich zusammen aus der Summe der Anzahl der Knoten auf den einzelnen Levels. Das heißt also, wenn ich diese entsprechenden Binomialkoeffizienten für die einzelnen Levels addieren würde, dann würde ich natürlich hier als Summe dieser Binomialkoeffizienten, wenn ich das k von 0 bis r laufen lasse, 2 hoch r als Gesamtsumme bekommen. So. Damit sollte jetzt zumindest klar sein, wo der Name Binomialbaum bzw. Binomialhieb herkommt. Wir können jetzt noch die einzelnen Eigenschaften hier nochmal zusammenfassen. Also wir sehen hier oben nochmal die Folge der ersten Bäume bzw. die rekursive Definition. Wir haben schon gesagt, also der Binomialbaum vom Rang R hat also 2 hoch R Knoten. Hier sehen wir auch nochmal also diese Summenformel über die Binomialkoeffizienten. Wir hatten eben auch gesagt, auf einem bestimmten Level L existieren genau R über L Knoten. Was wissen wir jetzt aber noch? Die Höhe des Baumes können wir relativ einfach herleiten. Wir wissen, wenn wir das in Kanten messen wollen, dann wissen wir also für den Baum, der nur aus einem Knoten besteht, dann hat er die Höhe 0. Und die nächstgrößeren Bäume, wenn ich den Rang um 1 erhöhe, dann muss die Höhe immer um 1 wachsen. Warum? Weil ich eben diese 2 alten, kleineren Bäume um 1 versetzt durch eine neue Kante verbinde. Das heißt, weil die eben um 1 verschoben zusammengebunden werden, steigt die Höhe jeweils um 1. Das heißt also, die Höhe eines Binomialbaums vom Rang R ist natürlich immer R. So, dann kann ich noch etwas über den Maximalgrad aussagen, wenn ich will. Nämlich, wir wissen auch, an der Wurzel ist ursprünglich der Grad 0 gewesen. Und dann wird hier im Laufe der Zeit immer wieder eine neue Kante eingefügt. Also erst hier. Und dann habe ich diese Kante habe ich ja dann hier, beziehungsweise hier, und an beiden wird sozusagen diese neue Kante hier dazugefügt, und diese neue Kante kommt hier jedes Mal mit an dem Wurzelknoten dazu. Das heißt, der Maximalgrad, der erhöht sich jedes Mal um 1. Okay, und als letzte Eigenschaft hatten wir hier also noch, bei Entfernen der Wurzel zerfällt der Baum vom Rang R in R verschiedene Binomialbäume vom Rang 0 bis R-1. So, das waren aber erstmal nur die Bäume. Also wir wollen ja eigentlich etwas betrachten, wo wir nicht nur Zweierpotenzen von Elementanzahlen verarbeiten können, sondern beliebige Anzahlen. Und deswegen sind wir genötigt, nicht nur einzelne Bäume zu betrachten, sondern Kombinationen von unterschiedlichen Bäumen. Man macht das jetzt so, dass man hier eine verkettete Liste von Binomialbäumen konstruiert. Und was man aber gerne haben möchte, ist, dass man maximal einen Binomialbaum pro Rang hat. Also, warum ist diese Forderung sinnvoll? Dass man maximal einen Binomialbaum von jedem Rang hat. Kann sich das jemand denken? Okay, es kann sich bestimmt jemand denken, aber sagt es auch jemand, traut sich jemand? Na, das kann doch gar nicht sein, dass das niemand weiß. Also was würde denn passieren, wenn ich mehr als einen Baum von einem Rang hätte? Was könnte ich denn dann machen? Ja, dann, ja? Genau. Man könnte, ich wiederhole die Antwort nochmal, man könnte die beiden vom gleichen Rang zu einem vom nächsthöheren Rang verschmelzen. Ja, und dann hätte ich einen Baum weniger. Ja. Und was ist der Vorteil davon? Der Vorteil davon ist ja, ich muss ja in irgendeiner Form gewährleisten, dass ich das Minimum von allen Elementen finden kann. So. Und wenn ich jetzt viele Bäume habe, dann müsste ich mir die Wurzeln von all diesen Bäumen anschauen. Und je weniger Bäume ich habe, desto weniger Wurzeln muss ich mir anschauen. Und deswegen ist es natürlich besser, dann, wenn ich mehrere Bäume vom selben Rang habe, die alle zu verschmelzen und dadurch Bäume vom nächsthöheren Rang zu kreieren. Okay, deshalb also diese Forderung. Und was wir noch natürlich vielleicht machen sollten, ist, wir sollten nicht jedes Mal alle Bäume anschauen, um das minimale Element zu finden, sondern wenn wir das einmal gemacht haben, dann sollten wir uns das merken. Ja, deswegen gibt es so einen Zeiger auf die Wurzel mit dem minimalen Prioritätswert. Ja, dieser minimale Wert könnte in irgendeinem Baum sein, das könnte auch in dem kleinsten Baum hier sein, da könnte auch der kleinste Wert drin stecken, aber ich merke mir, in welchem Baum das ist. Okay, dann sind wir also soweit, uns hier ein Beispiel anzugucken für einen korrekten Binomialhieb. Dieser Binomialhieb besteht in diesem Fall hier aus drei Bäumen, also aus drei Binomialbäumen. Das ist hier der eine Binomialbaum, der hat in diesem Fall Rang 3, 8 Elemente. Dann gibt es hier noch einen zweiten vom Rang 1, der hat 2 Elemente, und dann gibt es noch einen vom Rang 0, der hat 1 Element. In diesem Fall ist es so, man kann jetzt leicht nachprüfen, also diese Elemente oder die einzelnen Bäume erfüllen alle die Hiebbedingungen, also das kleinste Element steht ganz oben in der Wurzel, und das kleinste von den Wurzeln ist also das Element 3, was hier auch mit diesem roten Minimumzeiger markiert ist. So. Okay, wenn wir also das Minimum brauchen, dann würden wir einfach diesen Minimumzeiger benutzen und würden an der Wurzel von dem Baum nachschauen, auf den dieser Minimumzeiger zeigt. Und diese drei Bäume sind jetzt noch verlinkt in so einer Wurzelliste. Das ist also das, was hier praktisch angedeutet ist, damit ich diese Bäume, wenn ich das mal brauche, also nacheinander durchgehen kann, um zum Beispiel das neue Minimum zu bestimmen, wenn ich das alte irgendwie gelöscht habe. So, was kann ich jetzt mit diesen Binomial Heaps machen? Ich kann zum Beispiel zwei Binomial Heaps miteinander vereinigen, also eine Merge-Operation ausführen. Und diese Merge-Operation, die muss jetzt gewährleisten, dass ich hinterher auch wieder einen gültigen Binomial Heap bekomme. Und das bedeutet, dass ich diese beiden Listen, die ich da bekomme von Binomial Bäumen, dass ich diese beiden Listen nicht einfach nur dadurch verbinden kann, dass ich sie jetzt also listenmäßig verschmelze, sondern was mir ja passieren kann, ist, dass in einer Liste ein Baum vom Rang R ist und in der anderen Liste auch, und wenn ich die dann einfach in dieselbe Liste hängen würde, dann würde ich also dieser Bedingung widersprechen, dass ich immer nur von jedem Rang nur einen Baum höchstens haben darf. Und deswegen muss ich diese einzelnen Binomialbäume dann also verschmelzen. Und diese Verschmelzung, die läuft jetzt so ähnlich ab, in unserer Vorstellung zumindest, wie die binäre Addition. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass ich, dass ich ja eine bestimmte Anzahl von Elementen in dem einen Baum habe und eine bestimmte Anzahl von Elementen in dem anderen Baum. Und diese Anzahl von Elementen, die korrespondiert direkt zu der Art der Bäume. Das heißt, in unserem Fall hier hätte ich zum Beispiel einen Binomialbaum vom Rang 2 im ersten Binomialhieb. Und deswegen weiß ich, da sind also 2 hoch 2 viele Elemente drin. Und in unserer Binärzahlrepräsentation würde das also eine 1 an der zweiten Stelle von hinten in dieser Repräsentation entsprechen. Dann habe ich hier noch einen Binomialbaum vom Rang 5. Oh. Der enthält also 2 hoch 5 Elemente. Und diese 2 hoch 5 Elemente, die sind also hier repräsentiert in dieser 1 an der fünften, wenn ich bei 0 beginne zu zählen, also genau genommen jetzt an der sechsten Stelle von hinten in dieser Binärzahl. Und dementsprechend ist natürlich dann auch dieser andere Binomialbaum hier repräsentiert durch diese 1 an der entsprechenden 7er Stelle. So. Unsere Verschmelzung von den beiden Binomialhiebs, die läuft jetzt so ab, dass ich hinten beginne und ich stelle zunächst mal fest, dass ich also 2 Bäume vom Rang 2 habe und da ich das nicht haben darf, verschmelze ich die beiden zu einem Baum vom Rang 3. Das würde dann also so aussehen, dass ich hier als Übertrag sozusagen einen Binomialbaum vom Rang 3 bekomme. Und diesen Binomialbaum vom Rang 3, den ich da bekomme, den muss ich dann entsprechend verschmelzen mit dem schon vorhandenen Binomialbaum vom Rang 3. Und ich würde also einen Binomialbaum vom Rang 4 bekommen. Das ist das, was hier unten steht. Dann würde ich entsprechend weitermachen und würde also diese beiden Binomialbäume vom Rang 5 verschmelzen und würde diesen Binomialbaum vom Rang 6 bekommen. Und was übrig bleibt, ist einfach nur der Binomialbaum vom Rang 7 hier. Da muss nichts weiter verschmolzen werden. Und wir sehen also hier, das Ganze läuft entsprechend genau wie die binäre Addition ab, also an für diese beiden Binomialbäume vom Rang 2 hätte ich hier also die Addition von diesen beiden Einsen. Das würde also eine 1 ergeben an der nächsten Stelle hier. Und dann würde ich entsprechend diese beiden Einsen verschmelzen zu dieser 1 hier unten. Okay, so kann man sich das vorstellen. Was ist das Gute daran? Das Gute daran ist, dass ich also für diese Merge-Operation nur einen logarithmischen Aufwand habe, weil die Anzahl der Bäume natürlich beschränkt ist in einer Größenordnung, die logarithmisch in der Anzahl der Elemente ist. Und eine Verschmelzungsoperation von 2 Bäumen in Konstantzeit ausgeführt werden kann, weil ich dafür eben nur die Wurzel des einen Baumes zum Kind der Wurzel des anderen Baumes machen muss. Ja, also das wäre hier im Prinzip die wichtige Erkenntnis. Der Aufwand für die Merge-Operation, wenn n die Gesamtanzahl der Elemente ist, in unserem Ergebnis, dann wäre der Aufwand für die Merge-Operation logarithmisch in n. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist mit den anderen Operationen und wieso haben wir die vermeintlich komplizierte Merge-Operation gerade als erstes betrachtet? Das hat einen bestimmten Grund. Also, wir wissen, Merge können wir in O von log n durchführen. Was ist mit der eigentlich erstmal wichtigen Operation des Einfügens, also Insert von einem neuen Element E? Die Insert-Operation können wir auf die Merge-Operation zurückführen. indem wir einfach sagen, wenn wir ein neues Element einfügen wollen, dann betrachten wir dieses neue Element E einfach als einen Binomialbaum vom Rang 0. Also stellen wir uns das so vor, das ist das Element E in einem Binomialbaum vom Rang 0. Und dann mergen wir diesen Binomialbaum vom Rang 0 mit dem bisher vorhandenen Binomialbaum, der aus mehreren Binomialbäumen, mit dem bisher vorhandenen Binomialhieb. Und der könnte möglicherweise aus mehreren Binomialbäumen bestehen. Ja? Und da wissen wir also, naja, wenn Merge eben O von log n kostet, dann kostet uns diese Darstellung hier eben auch nur O von log n. So, die Minimumoperation, bei der nichts gelöscht wird, sondern einfach nur der minimale Wert festgestellt wird, die ist natürlich einfach. Die können wir in Konstantzeit, also in O von 1, implementieren, weil wir dann nur dem Minimumzeiger folgen müssen und an der Stelle, an der Wurzel von dem Baum, auf den dieser Minimumzeiger zeigt, da können wir einfach nachschauen und das Minimumelement bekommen. Also die Frage ist, was, wenn wir zwei Minima haben? Dann ist es, also erstmal könnte man natürlich sagen, man verbietet das. Ja? Aber es wird sich später herausstellen, dass es nicht in unserem praktischen Sinne ist, das zu verbieten, wirklich zweimal diesen Minimumswert zu haben, sondern das kann tatsächlich vorkommen. Und das ist dann einfach egal, dann zeigt unser Minimumzeiger auf irgendeins von den Minima. Ja? Das ist dann in den Algorithmen, die diese Prioritätswarteschlange verwenden, macht das auch für die Laufzeit keinen Unterschied, welches von den möglicherweise verschiedenen Elementen, denen allen dieser minimale Prioritätswert zugeordnet ist, welches wir dann bekommen. Es kann sein, dass das Ergebnis hinterher in dem Algorithmus anders ist. Also, dass das Ergebnis, was ich bekomme, davon abhängt, welches von diesen Minima ich bekomme, aber es ist immer ein korrektes Ergebnis. Also, damit man sich was drunter vorstellen kann, wir werden es zum Beispiel verwenden, um kürzeste Wege zu berechnen. Und das könnte jetzt dazu führen, dass es zum Beispiel mehrere kürzeste Wege gibt oder sowas. Ja, dann bekomme ich halt einen davon. Ja, oder im Sinne von minimale Spannbäume werden wir später noch behandeln. Diese Dinge sind manchmal nicht eindeutig und ich bekomme dann ein richtiges Ergebnis von möglicherweise mehreren verschiedenen. Ja. Okay. Interessanter als nur das Minimum sich zurückgeben zu lassen, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich das Minimum lösche, denn dann muss ich wirklich etwas tun. Also dafür nehmen wir mal an, dass das Minimum sich in dem Binomialbaum BI befindet, dann, also in dem Binomialbaum vom Rang I, dann zerfällt dieser Binomialbaum BI natürlich durch das Löschen der Wurzel in verschiedene Teile. Und welche Teile das sind, das haben wir eben schon gesagt. Der zerfällt nämlich in Binomialbäume von allen kleineren Rängen, also von den Rängen von 0 bis i minus 1. Und diese Binomialbäume von den Rängen von 0 bis i minus 1 fasse ich einfach wieder als einen Binomial Heap auf. Das heißt, ich verkette diese Bäume in einer Liste. Und nun habe ich wieder zwei Binomial Heaps, nämlich die restlichen Bäume, auf denen ich nicht operieren musste, und diese neuen Bäume, die durch das Entfernen der Wurzel entstanden sind von dem Binomialbaum BI. Und dann merge ich einfach wieder diese entstandenen Bäume mit dem restlichen Binomial Heap, den ich noch habe. Und das geht wieder in logarithmischer Zeit. Also habe ich hier auch für das Löschen der Wurzel, für die Delete-Min-Operation wieder die Zeitkomplexität O von log n. Ja, also ist das jedem klar. Ich habe am Anfang die Merge-Operation eben halt deshalb zuerst mir angeschaut, weil ich die beiden Operationen Insert und Delete Min mit Hilfe dieser Merge-Operation sozusagen implementieren will. Beim Insert ist es einfach, da ist die Merge-Operation, die bezieht sich eben auf den einen ursprünglichen Binomial Heap und den neuen ganz kleinen Binomial Heap, der nur aus einem Binomialbaum vom Rang 0 besteht. Und bei der Delete-Min-Operation ist es eben so, ich suche mir den Baum mit dem Minimum, entferne dort die Wurzel, erzeuge dadurch aber ganz viele neue Bäume und diese neuen Bäume muss ich jetzt mit dem restlichen Binomial Heap mergen. So. Jetzt gibt es noch weitere Operationen, nämlich, wir hatten schon gesagt, in vielen Fällen, und gut, warum das wirklich sinnvoll ist, das werden wir erst noch in späteren Vorlesungen sehen, das müssen Sie mir jetzt erstmal glauben, dass es sinnvoll ist, so etwas zu haben. Und zwar die Decrease-Key-Operation, bei der also ein Element, auf das ich zeigen kann, mit so einem Händel oder einem Zeiger H. Von diesem Element möchte ich den Prioritätswert verändern. Entweder soll der neue Wert direkt dieses K sein, oder man könnte es auch so implementieren, dass sich der Prioritätswert um dieses K ändert. Spielt aber keine Rolle. Man muss es jetzt dann eben halt auch nur konsistent machen. Und diese Decrease-Key-Operation, die könnte man jetzt also so implementieren, dass man wieder so eine Sift-Up-Operation anschaut, die wir schon beim letzten Mal bei den Binär-Heaps gesehen haben, wo ich also an dem Element beginne und es möglicherweise nach oben vertausche. Und genau das würde ich also hier auch tun. Das Element, auf das der Zeiger H zeigt, das hat jetzt einen kleineren Wert bekommen. Dadurch kann sich nichts bezüglich der Relation zu seinen Kindern ändern. Ja, wenn ich den Vaterknoten noch kleiner mache, dann ist die Relation zu den Kindern immer noch intakt. Aber möglicherweise ist der Vaterknoten von diesem Knoten jetzt hat einen größeren Wert möglicherweise. Und dann müsste ich diese beiden Elemente vertauschen. Und das Ganze muss ich möglicherweise auch mehrmals machen, bis ich dann irgendwann mal vielleicht an der Wurzel angekommen bin oder bis ich an einen Punkt komme, wo das Element mit seinem Vaterknoten in der richtigen Reihenfolge steht. Und das Einzige, was mir dann noch passieren könnte, wäre, dass ich durch diese Veränderung des Prioritätswertes ein neues Minimum kreiert habe. Dann müsste ich möglicherweise also noch diesen Minimumzeiger, den ich habe, aktualisieren. Und weil die Bäume, die ich betrachte, natürlich in ihrer Höhe höchstens logarithmisch sind in der Anzahl der Elemente, wäre diese Operation jetzt also auch in logarithmischer Zeit implementierbar. So, was ich dann noch machen kann, ist, ich möchte manchmal einfach beliebige Elemente löschen. Also was wir uns bisher angeschaut haben, war ja einfach nur das Löschen der Wurzel des kleinsten Elementes, was überhaupt in unserer Datenstruktur vorhanden ist. Wenn ich jetzt beliebige Elemente lösche mit Hilfe der Remove-Operation, habe ich hier also auch wieder so einen Zeiger H und das Element E soll also das Element sein, auf das dieser Zeiger H zeigt. Dann mache ich einfach Folgendes. Ich setze den Prioritätswert von diesem Element E einfach auf minus unendlich. Das heißt, ich wende die Decrease-Key-Operation so an, dass die neue Priorität der kleinstmögliche theoretische Wert ist. Und dann wende ich einfach wieder die Sift-Up-Operation an und durch den neuen Prioritätswert wird dieses Element also an die Wurzel transportiert und dann, wenn dieses Element an der Wurzel steht, dann kann ich natürlich ganz genau so weitermachen wie bei der Delete-Min-Operation, bei der ich gerade ja das Wurzelelement lösche. Ja, das heißt, man bedient sich hier einfach immer der anderen Operationen, bei denen man schon weiß, wie man sie implementiert und welche Laufzeit sie haben. Und so ist es also hier einfach möglich, auch ein Remove, ein Entfernen für ein beliebiges Element in logarithmischer Zeit zu implementieren. Okay, vielleicht jetzt hier noch ganz kurz der Hinweis, was wir in unseren Algorithmen verwenden werden, also verwenden im Sinne von, wir verwenden die Laufzeit der Operationen. Das sind nicht die Binomial Heaps, sondern wir werden uns immer auf eine etwas andere Datenstruktur beziehen, nämlich die sogenannten Fibonacci Heaps. Ja, das ist eine sehr bekannte Datenstruktur, die sehr gute Laufzeiten garantiert. Diese Datenstruktur ist aber etwas fortgeschrittener und zu kompliziert, als dass wir sie in dieser Grundlagenvorlesung hier behandeln wollen. Die wird allerdings behandelt in solchen Vorlesungen wie effiziente Algorithmen und Datenstrukturen. Da kommt sowas dran. Und was man da wieder macht, sinnvollerweise, ist eine amortisierte Analyse, bei der wir also gutmütige Operationen mit nicht so gutmütigen Operationen zusammen verrechnen und uns dann fragen, wenn ich eine Sequenz von diesen gegebenen Operationen ausführe, was ist dann wohl eine obere Schranke für die Gesamtlaufzeit? Ja, also amortisierte Analyse ist sozusagen ein Worst Case über Sequenzen von Operationen, so kann man das betrachten. Und dann tue ich wieder so, als hätte zum Beispiel die Decrease-Key-Operation eine konstante Laufzeit und die Delete-Min-Operation und die Remove-Operation hätten eine logarithmische Laufzeit. Deswegen steht hier amortisierte Komplexität und die Minimum-Operation und Insert und Merge, die haben tatsächlich dann auch eine konstante Laufzeit im Worst-Case. Auf diese Komplexitäten werden wir uns in den Algorithmen, insbesondere bei den Graph-Algorithmen, beziehen, weil die jetzt einfach dann besser sind als das, was wir mit unseren Binomial Heaps jetzt erreichen würden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Minuten Pause und setzen dann in 7 Minuten fort. Okay. Unser Augenmerk wird sich jetzt auf sogenannte Suchbäume richten. Also hier steht jetzt Suchstrukturen. In unserem Fall sind das also immer Suchbäume. Und wir wollen uns jetzt erstmal ganz allgemein anschauen, was wir von dieser Struktur erwarten, so wie wir das sonst auch gemacht haben. Wir haben also wieder eine Menge von Elementen. Das ist also unser Groß S. Und wir wollen, dass jedes einzelne Element klein e also identifiziert wird über einen eindeutigen Schlüssel. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, also hier wollen wir jetzt wirklich eindeutige Schlüssel haben. Und die bezeichnen wir also mit Key von e, um das hier formal hinzuschreiben. Und wir wollen einzelne Operationen definieren, Insert soll also wie zuvor ein Element E in unsere Menge S einfügen. Also hier formal dargestellt als Vereinigung dieser Menge S mit unserem neuen Element E. Dann möchten wir eine Remove-Operation implementieren und diese Remove-Operation, die bekommt jetzt, also wenn unsere Elemente außer dem eigentlichen Schlüssel auch noch irgendwelche zusätzliche Informationen enthalten, dann bekommt also diese Remove-Operation jetzt hier nur den Schlüssel K. Deswegen ist das hier also nochmal unterschieden. Also in manchen Fällen sind die eigentlichen Informationen auch wirklich nur die Schlüssel. Dann ist das also dasselbe. Aber in dem Fall soll das also so sein, dass das Element E aus unserer Menge S entfernt wird, wobei eben E genau das Element sein soll, dessen Schlüssel gleich K ist. So, also genau das, was wir auch intuitiv erwarten würden. Und jetzt haben wir zwei Sachen gesehen. Wir haben bisher die Wörterbücher als Datenstruktur gesehen, bei denen wir so eine Find-Operation hatten, die auch einen Schlüssel K bekommen hat und die dann das Element E zurückgegeben hat, bei dem eben genau der Schlüssel Key von E gleich K war. Und falls dieses Element nicht existiert hat, dann haben wir in irgendeiner Form eine Rückmeldung bekommen durch zum Beispiel einen Nullpointer oder was auch immer, ein spezielles Symbol, was uns anzeigt, das gesuchte Element oder der gesuchte Schlüssel ist nicht in dem Wörterbuch enthalten. So. Was wir aber eigentlich gerne hätten, ist ein Verhalten wie das der Locate-Operation, die wir hier definieren wollen. Die bekommt auch einen Schlüssel K. Und sie soll uns natürlich das Element E zurückgeben, mit dem entsprechenden Schlüssel Key von E. Wenn Key von E gleich K ist, aber für den Fall, dass dieses Element nicht existiert, möchten wir gerne das Element mit dem minimalen Schlüssel, der größer gleich K ist. Ja? Also wir wollen hier eine Option für den Fall, dass der Schlüssel, den wir eigentlich gesucht haben, hier nicht vorhanden ist, dann wollen wir einfach das nächstgrößere Element haben. So, das kann man äquivalent dazu auch so implementieren, dass wir das nächst kleinere kriegen, je nachdem. Das würde man eben so tun, wie man das in seiner Anwendung gerade braucht. Bei uns war es jetzt mal so, dass wir für die Wörterbücher zum Beispiel Hash-Verfahren benutzt haben. Und bei den Hash-Verfahren, da war es so, da haben wir ja gerade Wert drauf gelegt, dass die Elemente möglichst zufällig über unsere Hash-Tabelle verstreut werden. Und das hatte insbesondere aber dann zur Folge, dass es auf diesen Elementen auch wirklich gar keine Ordnung mehr gab. Wie man dann hier unten sehen kann, stehen die also wahllos in irgendeiner Reihenfolge, die eben halt von der Hash-Funktion natürlich abhängig ist. Also es ist nicht völlig wahllos, aber es nützt uns jetzt nichts, wenn wir das nächstgrößere Element bestimmen wollen. Und das heißt, mit Hash-Verfahren in dem herkömmlichen Sinne könnten wir also keine Locate-Operation effizient implementieren. Und in der Folge würde das auch bedeuten, dass wenn wir Intervallanfragen machen wollen, die also von der Form so aussehen, dass ich sage, ich möchte in meiner Menge S alle Elemente finden, deren Schlüssel zwischen einem bestimmten Anfangswert und einem bestimmten Endwert liegen, dass ich das damit auch nicht gut implementieren könnte. So. Unser Ansatz wird also sein, dass wir gerade eben, um solche Intervallanfragen beantworten zu können, erstmal wieder den Ansatz der sortierten Liste verfolgen. Und wir wissen natürlich, in einer sortierten Liste, bei der also die Elemente wirklich in der richtigen Reihenfolge stehen, und mal abgesehen davon hier vielleicht noch dieses spezielle Element mit dem Bottom-Symbol, was also als Listenanfang und Ende uns gedient hat, dass wir da in so einer Liste die Operationen Insert, Remove und Locate in der Worst-Case-Zeit Theta von N implementieren könnten. Das ist natürlich nicht besonders schnell. Aber wir wissen auch, wenn wir in irgendeiner Art und Weise die Suche nach dem richtigen Anfangswert effizient implementieren könnten, also angenommen, wir würden alle Elemente zwischen den Werten 3 und 19 suchen und wir hätten eine Möglichkeit, ganz schnell diesen Wert 3 in unserer Liste zu finden, dann könnten wir einfach unsere Liste dann nacheinander durchgehen und alle Elemente bis zum Element 19 dann ausgeben, oder wir könnten sogar, wenn wir die Elemente nicht alle gleich anschauen wollen, da wäre also die Laufzeit wäre jetzt von dieser Operation wäre dann natürlich davon abhängig, wie viele Elemente in unserer Ergebnismenge sind. Ja, das nennt man auch output-sensitive Laufzeitkomplexität. Wenn wir das nicht haben wollen, dann könnten wir unter Umständen das auch so machen. Wir wollen nur Listenanfang und Listenende haben. Dann könnten wir eben nach der 3 suchen und nach der 19. Und dann hätten wir zumindest die Repräsentanten für unsere für unser Intervall gefunden. So. Die Frage ist nun also, wie organisiert man das, dass man die Elemente in der Liste schnell findet? Wir wissen ja, also theoretisch, wenn wir einen Array hätten, könnten wir binäre Suche machen. Aber im Array können wir wieder keine Elemente schön einfügen und löschen. Also wollen wir eigentlich diese Liste haben. Und das müssen wir jetzt irgendwie unter einen Hut kriegen. Also wir wollen die Liste verwenden und trotzdem irgendwie sowas machen, wo die Suche uns nur genauso viel Zeit kostet wie eben bei binärer Suche im Array. So, und der Ansatz wird also sein, dass wir so eine Navigationsstruktur, die hier schematisch durch dieses blaue Dreieck dargestellt ist, zusätzlich zu unserer sortierten Liste etablieren, dass wir mit dieser Navigationsstruktur sicherstellen, dass wir hier schnell in irgendeiner Form zu einem gesuchten Element kommen. Und wenn wir dann damit die richtige Stelle in der Liste gefunden haben, dann können wir auf der sortierten Liste operieren, können dort neue Elemente einfügen, können das gesuchte Element löschen oder was auch immer wir tun wollen. So, hier noch ein grundsätzlicher Hinweis, nur damit Sie das mal gehört haben. Es gibt jetzt hier verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Das eine ist, dass man die eigentlichen Nutzdaten in den Blättern speichert, so wie wir das eben gesehen haben, also in diesem Fall in unserer sortierten Liste. Das nennt man dann einen externen Suchbaum. Also wenn wir uns vorstellen, dass diese Navigationsstruktur, die da als Dreieck dargestellt war, dass das ein Baum ist, und man würde die eigentlichen Daten nicht in dem Baum speichern, sondern diesen Baum wirklich nur zur Navigation benutzen, um dann zu den Blättern zu kommen, die möglicherweise jetzt in so einer verketteten Liste stehen. Dann nennt man das also einen externen Suchbaum. Und falls man die eigentlichen Nutzdaten schon an den inneren Knoten in diesem Baum auch speichert, dann nennt man das einen internen Suchbaum. Ja, für uns hat das jetzt keine großartige Bedeutung. Ich möchte nur, dass Sie das mal gehört haben und dass es da grundsätzlich eben diese beiden Möglichkeiten gibt, das zu implementieren. Das würde man also davon abhängig machen, insbesondere wie groß die Nutzdaten im Vergleich zur Navigationsstruktur sind. So, unser erstes Beispiel, was wir uns anschauen wollen, sind die sogenannten binären Suchbäume. Also wie der Name schon sagt, sind das also Bäume, bei denen jeder Knoten höchstens zwei Kinder hat. Und hier hätten wir jetzt mal einen Suchbaum, einen binären Suchbaum, so wie wir ihn gerne hätten, nämlich schön regelmäßig, vollständig und auf jeder Ebene, auch wenn das jetzt nur ein sehr kleiner Baum ist, verdoppelt sich die Anzahl der Knoten. So, und wie man sich leicht vorstellen kann, ist es natürlich insofern nicht realistisch, weil ich ja hier auch wieder für die Anzahl der Elemente, die ich da gespeichert habe, wieder nur so etwas bekomme wie Zweierpotenzen, genau genommen Zweierpotenzen minus 1, weil also in diesem Falle also 1 plus 2 plus 4 Knoten für die einzelnen Layer, das sieht man schon, da kommt also in diesem Fall 7 raus, das ist also 2 hoch 3, 8 minus 1. Ja, und wenn ich das Ganze dann fortsetzen würde, würde ich also immer für die Anzahl der verschiedenen Schlüssel, die ich hier bekomme, Zweierpotenzen minus 1 bekommen. Und in unserem Fall ist es jetzt so, dass wenn wir die Anzahl der Listenelemente uns anschauen, beziehungsweise die Anzahl der Blätter, die hier unten in der untersten Ebene durch diese eckigen Items dargestellt sind, dass ich dann immer noch ein zusätzliches habe. Das ist diesmal jetzt am Ende der Liste dargestellt. Und zwar enthält es in dem Fall jetzt so ein virtuelles Unendlich-Element. Und für die Implementierung könnte man sich vielleicht vorstellen, dass das das Element war, was bisher in unseren doppelt verketteten Listen immer am Anfang stand und mit diesem Bottom-Symbol gekennzeichnet war. Ja, das könnte man also hier vielleicht so verwenden. Ja. Was wollen wir an unseren Suchbaum für Forderungen stellen? Er soll natürlich die Suche in dem Baum ermöglichen, und das bedeutet, wenn ich mir den Schlüssel anschaue, der in einem bestimmten Knoten steht, und wenn dieser Schlüssel K ist, dann soll für alle Schlüssel, die sich im linken Teilbaum befinden, also in T1, für alle K1 in T1, soll also gelten, dass K1 kleiner gleich K ist. Also wenn ich nach Schlüsseln suche, die kleiner als der Wert sind, der im aktuellen Knoten sich befindet, dann muss ich nach links gehen in meinem Baum. Und genauso ist es natürlich jetzt auf der anderen Seite, nur hier stehen jetzt alle Schlüssel, die echt größer sind, also alle Schlüssel K2 in unserem Teilbaum T2, die sollen also echt größer sein als unser K. Das mit dem kleiner gleich und mit dem kleiner könnte man jetzt also natürlich genauso auch umgekehrt machen, aber das hängt jetzt von der speziellen Art der Implementierung ab. Und wenn ich diese Bedingung nun also erfülle, dann kann ich natürlich sehr einfach nach einem bestimmten Element suchen. Also die Strategie für meine Locate-Operation, die ist relativ klar. Ich starte natürlich in der Wurzel des Baumes, schaue mir an, welcher Schlüssel steht da drin, und dann werde ich also in dem Baum sukzessive absteigen und aber auch nie wieder zurückgehen. Also zumindest für den Moment für die Locate-Operation, später bei anderen Operationen dann schon. Für einen erreichten Knoten V werde ich mir also dessen Schlüssel anschauen und werde diesen Schlüssel Key von V vergleichen mit dem K, was ich eigentlich suche. Und wenn dieses K kleiner gleich dem Schlüssel ist, den ich da momentan sehe, dann gehe ich natürlich zum linken Kind. Und falls das nicht der Fall ist, dann gehe ich zum rechten Kind. Und so komme ich früher oder später entweder zu dem Schlüssel, den ich gesucht habe, oder zumindest zu einem, der dem Ergebnis der Locate-Operation entspricht. Okay, das wäre also die Locate-Strategie. Formal wollen wir die Bedingungen für unseren binären Suchbaum jetzt nochmal so aufschreiben, dass wir sagen, wenn wir einen Knoten V von unserem Baum betrachten, dann soll also Key von V der Schlüssel natürlich sein, das hatten wir schon gesagt. D von V soll der Ausgangsgrad sein, also die Anzahl der Kinder, also der Eingangsgrad, der sozusagen der von dem anderen möglicherweise überordneten Knoten auf diesen Knoten zeigende, die zeigende Kante, die wollen wir nicht mitzählen. Also wir betrachten nur die Anzahl der Kinder und nennen das D wie Degree, Grad von V. Und wir wollen natürlich die Suchbauminvariante aufrechterhalten. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Also Schlüssel im linken Baum, Teilbaum sind kleiner gleich dem aktuellen Schlüssel und Schlüssel im rechten Teilbaum sind echt größer. Unsere Grad-Invariante ist natürlich klar für Binärbäume, dürfen alle Knoten höchstens zwei Kinder haben. Und als Schlüsselinvariante wollen wir hier noch festhalten, dass also für jedes Element, ja, also das ist hier ein für alle E, in unserer Liste gibt es genau einen Knoten im Baum, dessen Wert dem Schlüssel des Elements entspricht. Das heißt, wenn wir uns das nochmal vorstellen, also unten die doppelt verkettete Liste und oben drüber die baumartige Navigationsstruktur, dann existiert zu jedem Element, was in unserer verketteten Liste gespeichert ist, ein runder Baumknoten, der genau diesen Wert als Navigationswert enthält. Und der einzige Knoten, für den das nicht gilt in unserer doppelt verketteten Liste, ist dieses Dummy-Element, was wir jetzt eben mit dem Unendlich-Symbol eingetragen haben. Für den gibt es dann oben in dem Baum entsprechend keine Entsprechung. Ja, und das passt auch wunderbar zusammen, weil wir ja unten, wenn oben das ein Binärbaum ist, weil wir dann unten natürlich ein Element mehr haben müssen bei den Blättern. Gut, hier haben wir jetzt ein Beispiel für die Locate-Operation. Also wir haben hier wieder denselben Binärbaum wie in dem Beispiel am Anfang. Wir suchen nach einem Element mit dem Schlüssel 9. Wir beginnen in der Wurzel, stellen fest, 9 ist kleiner gleich 10. Das heißt, wir müssen also nach links gehen. Wir stellen dann fest, wenn wir 9 mit 3 vergleichen, dass 9 echt größer als 3 ist. Das heißt, wir müssen von da aus nach rechts gehen. Dann stellen wir fest, dass 9 auch echt größer als 5 ist. Das heißt, wir müssen von da auch nach rechts gehen. Und dann kommen wir zu einem Element und da müssen wir nochmal eine Überprüfung machen, ob wir jetzt wirklich das Element 9 gefunden haben oder nicht. Jetzt stellen wir fest, also wir haben hier das Element mit dem Schlüssel 10 gefunden. Das ist also das nächstgrößere Element, weil das Element mit dem Schlüssel 9 nicht existiert. Das ist also genau das Ergebnis, was wir auch haben wollten. Und ja, ganz allgemein könnte man also sagen, die Strategie bei der Insert-Operation, wenn ich ein Element E einfügen will, was mache ich da? Ich mache erst dasselbe wie die Locate-Operation, die den Schlüssel Key von E von unserem Element E sucht, bis ich dann ein Element, nennen wir es mal E', in der Liste erreicht habe. Und jetzt muss ich noch überprüfen, habe ich denn eigentlich meinen ursprünglichen Schlüssel Key von E gefunden oder habe ich etwas gefunden, wo der Schlüssel echt größer als dieser ursprünglich gesuchte Schlüssel ist. Falls das der Fall ist, dann existiert das Element auch noch nicht in unserem Baum. Aber wenn es schon existieren würde, dann würde ich also diese Insert-Operation einfach ignorieren. Und falls das also der Fall ist, dass tatsächlich das Element noch nicht existiert, dann füge ich mein neues Element vor diesem gefundenen, mit der Locate-Strategie gefundenen Element E' ein. Und ich füge natürlich auch ein neues Blatt in meinem Suchbaum für E ein. Und also dieses neue Suchbaumblatt enthält jetzt als sogenannten Split-Key, der also der Navigation dient, dieses neue Element Key von E als Splitter-Key. So. Bei der Remove-Operation ist es jetzt so, dass ich also einen Schlüssel K bekomme und ich suche auch, genau wie die Locate-Operation, erstmal nach diesem Schlüssel K. Dann erreiche ich ein Element E in der Liste und dann muss ich natürlich noch überprüfen, hat dieses Element E genau den Schlüssel K, den ich auch wirklich entfernen wollte. Falls nicht, dann kann ich sagen, okay, dann ignoriere ich diese Remove-Operation, weil das Element nicht vorhanden ist. Und ansonsten lösche ich erstmal das Element E aus der Liste. Und ich lösche den Vater V des Elements E aus meinem Suchbaum. Und dann muss ich noch in meinem Baumknoten W, der genau diesen Schlüssel K als Split-Key enthält, den neuen Wert von diesem Vaterknoten V eintragen. Das heißt, ich muss ja sicherstellen, dass jeder Schlüssel, insbesondere jetzt natürlich der Schlüssel von dem Element, das ich nicht gelöscht habe, aber dessen Suchbaumknoten ich entfernen musste, dass dieser Schlüssel noch im Baum vorhanden ist. Und dann ersetze ich also den Schlüssel, der als Split-Key zu meinem Element mit dem Schlüssel K gehört, den ersetze ich also durch diesen entsprechenden Vater-Key. Schauen wir uns das mal im Beispiel an. Also vielleicht erstmal die Insert-Operation. Ich habe jetzt in diesen Beispielen hier immer die Liste unten, also diese doppelt verkettete Liste, etwas heller dargestellt. je nachdem, ob man also einen internen oder externen Suchbaum haben will und ob man auf diese Liste wirklich Wert legt oder nur auf die eigentliche Navigationsstruktur, würde man das also hier gerne behalten wollen oder nicht. Deswegen habe ich es etwas heller dargestellt. Und wir wollen also in den oben dargestellten binären Suchbaum das Element 5 einfügen. Wir würden also beginnen an der Wurzel, würden feststellen, okay, die 5 ist kleiner gleich der 10, das heißt, wir gehen nach links. Dann würden wir feststellen, beim Vergleich mit der 1, okay, die 5 ist größer als die 1, das heißt, wir gehen nach rechts. So. Dann finden wir dieses Element 10, stellen fest, aha, okay, das Element, was ich einfügen will, das Element 5, das existiert wirklich noch nicht, das heißt, ich darf es einfügen und das mache ich dann auch, das sehen wir dann hier unten. Und ich etabliere entsprechend einen neuen Knoten in meiner Navigationsstruktur, in meinem eigentlichen Suchbaum. Und dieser neue Knoten enthält also nicht nur den Split Key 5, sondern dieser neue Knoten enthält natürlich auch die entsprechenden Verweise auf die beiden Elemente, auf das neue Element 5 und auf das alte Element, bei dem ich gelandet bin, bei der Locate-Operation. Und entsprechend wird dieser neue Zeiger für das rechte Kind von diesem 1-Knoten hier auf den neuen Knoten gesetzt. Das heißt, durch Einfügen von diesem neuen Knoten in der Navigationsstruktur habe ich jetzt hier zusätzlichen Platz geschaffen. Okay, dann möchte ich vielleicht noch ein Element einfügen, in dem Fall jetzt das Element 12. Da würde ich also feststellen, okay, ich beginne wieder bei der Wurzel, 12 ist größer als 10, das heißt, ich gehe nach rechts. Dann stelle ich fest, okay, 12 ist kleiner gleich 14, das heißt, ich gehe nach links. Dieses Element 14, das wird jetzt also zum Kind von unserem neuen Navigationsknoten zusammen mit dem neuen Eintrag in unserer doppelt verketteten Liste hier, mit dem Eintrag 12. Und während ich also nicht nur diesen neuen Knoten mit dem neuen Split Key 12 hier etabliert habe und die beiden Kinder, verändere ich auch den Zeiger für das linke Kind von diesem Knoten 14, was jetzt auf diesen neuen Navigationsknoten verweist. So, jetzt vielleicht noch ein Beispiel für die Remove-Operation. Also angenommen, wir würden das Element 1 hier in der oberen Datenstruktur löschen wollen. Dann würden wir also zunächst wieder wie die Locate-Operation beginnen und feststellen, okay, 1 ist kleiner gleich 10, da gehen wir nach links. Dann finden wir das Element 1 hier und können tatsächlich auch bei der Suche hier gleich im nächsten Schritt das Listenelement finden. Das heißt also, wir können nicht nur dieses Listenelement löschen, sondern auch einfach diesen Knoten hier, diesen Knoten 1, durch den Knoten 5 ersetzen, indem wir also diesen Zeiger hier jetzt auf den Knoten 5 zeigen lassen und hätten damit sozusagen nicht nur das Listenelement gelöscht, sondern auch den Eintrag 1 in unserer Navigationsstruktur. Aber das ist nur ein einfacher Spezialfall. Im Normalfall könnte das etwas komplizierter sein. Wir haben jetzt hier nochmal denselben Baum, der also am Ende jetzt herausgekommen ist. Nur, dass das Element mit dem Schlüssel 5 jetzt oben in der ersten Ebene dargestellt ist, weil sich der Abstand zur Wurzel verkürzt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Element 14 löschen möchten, dann würden wir also erstmal wieder beginnen an der Wurzel und würden feststellen, 14 ist größer als 10, das heißt, wir gehen nach rechts. Wir finden hier zwar die 14, aber wir sind noch nicht am Boden von unserem Baum angekommen. Das müssen wir dann später noch reparieren. Wir gehen jetzt zunächst mal weiter. Wir suchen ja nach 14 und 14 ist kleiner gleich dem Schlüssel in diesem aktuellen Knoten. Das heißt, wir gehen nach links und 14 ist dann größer als 12. Das heißt, wir gehen hier nach rechts und finden dann das entsprechende Listenelement, was wir löschen wollen. Dieses Element wird entfernt, ja, also dieses Element hier verschwindet und gleichzeitig auch dieser entsprechende Vaterknoten. Das Problem an der Sache ist nur, diesen Eintrag 12, das Element 12 haben wir ja nicht gelöscht. Das heißt, diesen Eintrag müssen wir noch behalten und wir müssen jetzt also im nächsten Schritt hier unseren Weg wieder zurückgehen, möglicherweise bis ganz nach oben an die Spitze und müssen an der Stelle, wo eigentlich die 14 stand, dieses Element 12 eintragen. Ja? Das in diesem Fall ist es natürlich einfach, weil es schon im nächsten Schritt passiert, aber im Allgemeinen kann das natürlich erst möglicherweise weiter oben passieren. Und das bedeutet also insbesondere, dass unsere Operation nicht einfach nur die Locate-Operation als Funktionsaufruf beinhalten darf, sondern wir müssen auch den rekursiven Wiederaufstieg in unserem Baum rückwärts bis möglicherweise hoch zur Wurzel garantieren können, damit wir an der entsprechenden Stelle diese Schlüsselersetzung sicherstellen können. Das heißt, die Remove-Operation funktioniert zwar am Anfang genauso wie Locate, aber ich kann nicht einfach Locate dafür aufrufen, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich die Möglichkeit verschenken, in meinem Baum wieder nach oben zu laufen. Ja? Die Möglichkeit, die ich normalerweise habe, dadurch, dass eben meine Funktion in irgendeiner Form sich den Weg merkt oder den Weg sich dadurch merkt, dass ich immer rekursive Unterprogrammaufrufe habe. Ja. Okay, dann wäre das hier in diesem Fall also so, dass dann entsprechend diese beiden Teile hier dann gelöscht wären und der Baum wäre dann also insofern hier rekonstruiert, wenn ich dieses Element 12 dann hier wieder an die richtige Stelle bringe und die 14 dafür lösche. Okay, das heißt, das wäre jetzt hier in diesem Fall nochmal als separater Schritt dargestellt, dann das Ergebnis. Und das Problem an der Sache mit den binären Suchbäumen ist, dass nicht, und das hatte ich schon erwähnt, die Situation so einfach ist, wie sie hier am Anfang in dem Beispiel dargestellt wurde, dass der Suchbaum immer schön ausgeglichen ist, dass ich auf jeder Ebene sich die Anzahl der Elemente verdoppelt und dass alle Bäume gleich viele Elemente enthalten und so weiter, sondern was mir passieren kann, ist Folgendes. Das, was wir hier in dem Bild sehen, wenn ich die Elemente in einer sortierten Reihenfolge zum Beispiel in meinen Suchbaum einfüge, dann kann die Baumstruktur zu einer linearen Liste entarten. Ja, das ist also auch klar, dass wenn ich jetzt hergehe und die Elemente in vorwärts oder rückwärts sortierte Reihenfolge einfüge, dass ich dann ein Konstrukt bekomme, bei dem also der eine Knoten zwar ein Blatt hat, was in einem Schritt erreichbar ist, dass aber der Knoten, der am anderen Ende dieser Liste hier existiert, nämlich in dem Fall der mit der Nummer 28 oder mit dem Schlüssel 28, dass ich den hier nur erreichen kann, indem ich die Liste einmal komplett von oben nach unten durchlaufe. Und das ist ja eigentlich genau das Verhalten, was wir vermeiden wollten, weil wir gesagt haben, in einer einfachen sortierten Liste kann das Einfügen zum Beispiel oder die Find-Operation oder die Locate-Operation, was auch immer, im Worst Case die Zeit Theta von n erreichen. Ja, okay, also insofern ist dieser binäre Suchbaum vielleicht nicht so ideal, weil wir hier eben tatsächlich als Worst Case Laufzeit Theta von n erreichen können. Okay, das heißt, wenn ich eine Worst-Case-Garantie für meine Datenstruktur für diesen binären Suchbaum angeben könnte, dann wäre der Worst-Case immer nur für Locate und für die anderen Operationen O von N. Tja. Da fragt man sich natürlich, wie kann man dieses Dilemma loswerden? Und ich würde sagen, bevor wir das angehen mit den AVL-Bäumen, machen wir dann nochmal eine ganz kurze Pause. Also, wir möchten jetzt gerne dieses Dilemma loswerden mit diesen entarteten Listen oder entarteten zu Such, nein, anders, zu Listen entarteten Suchbäumen. Und eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, sind die sogenannten AVL-Bäume. Die AVL-Bäume sind schon ein, zumindest für die Informatik, relativ altes Konstrukt, also von Anfang der 60er Jahre, vorgeschlagen von zwei russischen oder genau genommen einem russischen und einem ukrainischen Mathematiker. Georgi Adelson-Welski ist leider, glaube ich, im April diesen Jahres gestorben. Und Jewgeni Landis, der ist aber, glaube ich, schon länger tot. Und die zwei haben also einen Vorschlag gemacht, wie man also dafür sorgen kann, dass die Bäume, die man bei den Suchstrukturen bekommt, nicht zu solchen linearen Listen entarten können. Es ist zwar so, dass dass der Vorschlag nicht unbedingt dazu führt, dass die Bäume wirklich so gut es geht ausbalanciert sind bezüglich der Höhen und der Anzahl der Elemente, die sich in den einzelnen Teilbäumen befinden, aber dass die Beschränkung, die man den Bäumen auferlegt, nämlich dass die beiden Teilbäume, der linke und der rechte, die an einem Knoten hängen, dass die sich jeweils in ihrer Höhe nur um 1 unterscheiden dürfen maximal, dass das völlig ausreichend ist, um zu einer gutartigen Höhe bezüglich der Anzahl der gespeicherten Elemente zu kommen und damit auch zu einer entsprechenden Laufzeit. Wir haben ja schon gesagt, dass die Laufzeit unserer Operationen immer ganz entscheidend von der Baumhöhe abhängt, also in der Regel proportional dazu ist. Und wir fragen uns, wenn wir jetzt also diese Bedingung erfüllen wollen, dass für jeden Knoten also gilt, das linke Kind bzw. der Teilbaum, der daran hängt, und der rechte Teilbaum, wenn die sich also in ihrer Höhe maximal um 1 unterscheiden dürfen, was ist denn die größtmögliche Höhe, die ich unter dieser Bedingung erreichen kann bei einer gegebenen Anzahl von Elementen? Andersrum könnte man sich auch fragen, wenn ich mir eine Höhe h vorgebe, wie viele Elemente hat denn ein solcher Baum mindestens? Und tja, was wir natürlich wissen ist, wenn ich für meinen Baum, den ich betrachte, die Höhe h festlege, dann muss die Höhe von mindestens einem von den beiden Unterbäumen h-1 sein. Ja, wenn das kleiner wäre als h-1, dann wäre ja die Höhe meines aktuellen Baums, der um 1 größer ist, natürlich nicht h. Und wenn es größer wäre, das geht sowieso nicht. Also wir wissen, für mindestens eines von diesen beiden Kindern gilt, die Unterbaumhöhe ist h-1. Und wenn wir jetzt die Anzahl der gespeicherten Elemente möglichst klein machen wollen, dann haben wir natürlich für den anderen Teilbaum die geringstmögliche Höhe, die wir da zulassen können. Naja, und die kann eben nach unserer Höhendifferenzbeschränkung kann also die Höhe von dem anderen Teilbaum dann nur h-2 sein. Wenn ich h-1 machen würde, dann hätte ich mehr Elemente. Ich will ja so wenig Elemente wie möglich haben. Und kleiner als h-2 kann ich es auch nicht machen, weil dann die Höhendifferenz größer als 1 wäre. So. Wenn ich jetzt meinen Baum auf diese Art und Weise, also ich will jetzt eine Art Worst-Case-Konstrukt erzeugen, einen schlimmsten Baum, und wenn ich das auf diese Art und Weise machen würde, dann würde ich also die Anzahl der Blätter, wenn ich also so einen externen Baum sozusagen betrachten wollte, dann würde sich die Anzahl der Blätter immer so addieren, dass wenn ich einen Baum der Höhe K, dann würde ich die Anzahl der Blätter immer erben aus einem Baum der Höhe K minus 1 und aus einem Baum der Höhe K minus 2. Und diese Definition erinnert direkt an die Definition der sogenannten Fibonacci-Zahlen. Die kennen Sie wahrscheinlich auch aus diskrete Strukturen. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Fibonacci-Zahlen sind also in der Regel so definiert, dass man mit zwei Elementen beginnt. Also da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Definitionen. Entweder man beginnt mit den Elementen 1 und 1 oder man beginnt mit den Elementen 0 und 1 und dann addiert man die beiden Elemente immer und man bekommt das nächste Element. Also bei 1 und 1 würde ich jetzt also als nächstes 2 bekommen, dann würde ich 1 und 2 addieren und würde als nächstes 3 bekommen, dann würde ich 2 und 3 addieren und würde 5 bekommen und dann würde ich 3 und 5 addieren und 8 bekommen und so weiter. Wenn ich bei 0, 1 anfange, dann wäre die Sequenz im Prinzip dieselbe, nur dass ich eben noch zusätzlich die 0 hätte. Also das ist nur eine Frage der Anfangswerte. Aber diese Definition hier für die Anzahl der Blätter entspricht im Prinzip genau dieser rekursiven Definition der Fibonacci-Zahlen. Diese Zahlen wurden ursprünglich mal betrachtet, um zum Beispiel die Vermehrung einer Kaninchenpopulation auszurechnen oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Okay, spielen also an verschiedenen Stellen eine Rolle und für uns ist es hier wichtig für die Anzahl der Blätter, die so ein Baum hat. Deswegen nennt man so ein dieses Worst-Case-Konstrukt in diesem Fall auch einen Fibonacci-Baum. Und wenn wir uns dieses Beispiel mal angucken, dann ist es schon etwas größer, aber wir können jetzt hier in diesem Falle auch noch die kleineren Beispiele ablesen. Also der kleinste Baum, den wir hier drin sehen, der hat also einen inneren Knoten und zwei Blätter. Der entsprechend nächstgrößere Baum, Das ist der Baum, der sich zusammensetzt. Naja, okay, der kleinste, den wir sehen, ist genau genommen der nur aus einem Knoten besteht. Das ist nämlich der hier, aus einem Blatt und keinem inneren Knoten. Und die beiden werden jetzt also zusammengefasst zum nächstgrößeren. Also ein Blatt und zwei Blätter ergeben jetzt also drei Blätter. Und jetzt fasse ich hier diesen mit drei Blättern wieder zusammen mit dem Baum mit zwei Blättern zu einem, der hat dann also fünf Blätter. Das wäre also dann dieser Baum hier. Und so setzt sich das Ganze dann fort. Dann hätte ich also als nächstes würde ich den Baum eben mit diesen fünf Blättern hier wieder zusammenfügen mit einem mit drei Blättern. Und dann würden sich also insgesamt acht Blätter ergeben und dann würde ich eben den mit acht, mit dem mit fünf zusammensetzen und dann hätte ich in dem Fall dann also 13 Blätter. Und das wäre also jetzt hier die Art und Weise, wo man sehen kann, dass da wirklich die Fibonacci-Zahlen eine Rolle spielen. Man muss nur ein bisschen aufpassen jetzt dann mit den Indizes und den Anfangswerten, aber das werden wir gleich noch sehen. So, also wenn wir es nochmal formal hinschreiben wollten, dann sähe das also so aus, dass wir sagen würden, okay, wir haben als kleinsten Baum, den wir hier betrachten wollen, den Fibonacci-Baum der Höhe 0 und dieser Baum besteht aus nur einem Blatt. Der nächste Fibonacci-Baum wäre der der Höhe 1 und dieser Baum hat also einen inneren Knoten und zwei Blätter. Ja, und dann hatten wir das also so dargestellt, also der Baum der Höhe 0, das war der mit nur einem Blatt. Dann hatten wir den mit zwei Blättern und einem inneren Knoten, das war also dieser hier. Und dann haben wir den nächstgrößeren dadurch konstruiert, dass wir gesagt haben, okay, diese beiden Bäume, die hängen wir jetzt zusammen, indem wir noch einen inneren Knoten dazu nehmen und diese beiden hier addieren. Und dann haben wir also 1 + 2 = 3 Blätter. Und ja, also allgemein würden wir den Fibonacci-Baum der Höhe H+1 aus einer Wurzel konstruieren, deren Kinder dann entsprechend die Fibonacci-Bäume der Höhen H und H-1 sind. Was ist das Interessante an den Fibonacci-Zahlen, in unserem Fall jetzt hier als Anzahl der Blätter oder Anzahl der Elemente, die wir in dem Baum speichern? Das Interessante ist, dass wir eine geschlossene Formel angeben können für diese Zahlen, indem wir also nicht nur rekursiv diese Definition hier angeben, sondern wir können also sagen, die Karte Fibonacci-Zahl berechnet sich als einen Ausdruck, der mit dem goldenen Schnitt zu tun hat und wo also hier im Wesentlichen dieser Teil 1 + Wurzel 5 ÷ 2 / k eine Rolle spielt. Es gibt noch einen zweiten Term, der von k abhängig ist, aber dieser zweite Term enthält hier oben im Zähler einen Wert, der kleiner ist vom Betrag her als der andere Wert und der wird dann also für unsere asymptotische Betrachtung verschwinden. Und deswegen hängt also das asymptotische Wachstum dieser Funktion im Wesentlichen von diesem linken Term ab. Und wir sehen also, dass das hier eine Konstante hoch k ist. Ja? Also genau genommen ist es jetzt so, dass also ein Baum, der Fibonacci-Baum der Höhe h, so wie wir ihn definiert haben, dass der die H+2. Fibonacci-Zahl viele Blätter enthält. Also diese Indexverschiebung macht es jetzt hier ein bisschen unübersichtlich vielleicht, aber anhand unserer Darstellung da oben kann man das also schon sehen, dass wir hier nicht mit 0 und 1 angefangen haben, sondern wir hatten hier mit 1 angefangen und der nächste Wert war dann 2 und bei den üblichen Fibonacci-Zahlen, wie man es heute betrachtet, ist ja die Folge 0, 1, 1, 2, 3 und so weiter. Deswegen haben wir hier also diese Verschiebung um dieses +2. Und ein Baum der Höhe H hat also nicht nur FH+2 viele Blätter, sondern wir könnten sogar auch sagen, wie viele innere Knoten der hat, nämlich einen weniger. Und das kann man also auch in dem Beispiel nochmal nachschauen, dass das auch wirklich stimmt. Und was für uns wichtig ist, ist, dass also die Anzahl der Elemente, also unser n sozusagen, Anzahl der Elemente n, ist exponentiell in der Höhe h, oder wenn wir es umgedreht ausdrücken wollen, und das ist für uns eigentlich die brauchbarere Aussage, ist die Höhe logarithmisch in der Anzahl der Elemente. Ja? Also die Höhe des Baumes ist logarithmisch in der Anzahl der Elemente und das bedeutet für uns, die Laufzeit unserer Operationen, die ja proportional zur Höhe des Baumes ist, diese Laufzeit ist logarithmisch in der Anzahl der gespeicherten Elemente. So, das war jetzt ein kurzer Exkurs zu den schlimmsten denkbaren Bäumen bezüglich Höhe und Anzahl der gespeicherten Elemente. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir wirklich unsere Operationen eigentlich durchführen wollen. Wir wollen natürlich wieder die Insert- und die Remove-Operationen implementieren und wir werden gleich sehen, dass diese Operationen zunächst mal dazu führen können, dass unsere Balancierungsbedingung, also die Bedingung, dass sich bei den Kindbäumen die Höhe um höchstens 1 unterscheiden darf, dass diese Bedingung durch die Operationen erstmal verletzt werden kann. Das heißt, wenn wir etwas in den Baum einfügen oder etwas in den Baum löschen, kann das erstmal dazu führen, dass diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Und das bedeutet, wir müssen also die Teil Bäume möglicherweise umgruppieren, um dieses Balancierungskriterium für die AVL-Bäume wiederherzustellen. Und das nennt man dann nicht nur Rebalancierung, sondern das wird oftmals als Rotation bezeichnet. Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch ist am Anfang. Und ja, also man muss sich vielleicht an diese Bezeichnung Rotation gewöhnen, aber das ist zumindest eine übliche Sache, deswegen ist es hier jetzt auch nochmal aufgeschrieben. So, was müssen wir dazu tun? Wir müssen vor allen Dingen, um unsere Operationen zu implementieren, uns an jedem Knoten die Höhendifferenz der beiden Kindbäume merken. Und der Wert dieser Höhendifferenz, der kann eigentlich erstmal nur drei verschiedene Werte annehmen. Er könnte minus eins sein, wenn der linke Teilbaum um eins größer ist oder um eins höher ist als der rechte Teilbaum. Es könnten beide Teilbäume gleich groß sein, dann wäre es also 0. Oder er könnte den Wert plus 1 annehmen, wenn also der rechte Kindbaum der höhere ist. So. Temporär kann es jetzt so sein, also mal abgesehen davon, dass ich mir diese drei Werte natürlich mit 2 Bits an jedem Knoten merken könnte. Temporär kann es jetzt so sein, dass mal eine Höhendifferenz auftritt, die noch um 1 größer ist als das, was da erlaubt ist. Das heißt, die Höhendifferenz könnte 2 sein, plus oder minus 2, je nachdem, welcher von den beiden Kindbäumen der größere ist. So. Okay, wie mache ich das jetzt explizit bei der Insert-Operation? Also wenn ich ein neues Element einfügen will, dann würde ich zunächst mal den Knoten suchen, an denen das neue Blatt angehängt werden soll. Ja? Und also an irgendeiner Stelle werde ich ja dann ein Blatt anhängen für meinen neuen Wert. Und der Knoten, an dem dieses Blatt angehängt wird, an dem ändert sich natürlich die Höhendifferenz seiner Kinder um 1. Ja? Weil jetzt eben ein Kind dazugekommen ist. Auf der einen Seite. So. Das heißt, an diesen Knoten muss ich diese geänderte Höhendifferenz natürlich vermerken. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe in dem Baum rückwärts, möglicherweise bis zur Wurzel, und schaue mir die jeweiligen Knoten an und überprüfe, ob sich deren Höhendifferenz für die Kindbäume geändert hat. Und wenn sich das geändert hat, und diese Änderung möglicherweise dazu führt, dass der AVL-Baum nicht mehr die Balancierungsbedingung erfüllt, dann muss ich etwas tun. So, das heißt, falls das notwendig wird, aktualisiere ich nicht nur die Höhendifferenz, sondern ich führe auch eine Rebalancierung durch. Jetzt gibt es 3 verschiedene Fälle, die da auftreten können. Der erste Fall ist, ich bin an einem Knoten, bei dem die Höhendifferenz, die neue Höhendifferenz, jetzt 0 ist. So. Und ich weiß, vorher war der Wert ein anderer. Ja, also einer von den beiden Kindbäumen hat seine Höhe verändert. So. Das heißt, der Wert war vorher entweder plus oder minus 1, je nachdem. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn der Wert vorher plus oder minus 1 war und der ist jetzt 0, dann hat sich die Gesamthöhe dieses Teilbaums nicht verändert. Ja, also dann sah das also so aus, wenn ich mir das im Bild hinmalen möchte, dann habe ich hier einen Teilbaum, der eine bestimmte Höhe hat und ich habe hier einen Teilbaum, der eine um 1 größere Höhe hat und ich habe dann ein neues Element dazugefügt, sodass dieser Teilbaum hier jetzt dieselbe Höhe hat. Ja, und ich befinde mich hier oben an einem Knoten, der diese beiden Teilbäume als Kinder hat. So, das heißt, vorher war die Höhendifferenz hier 1 und jetzt ist sie 0. Nachdem ich diesen roten Teil oder in diesem roten Teil etwas dazugefügt habe, was dazu geführt hat, dass dieser Teilbaum jetzt größer ist. Ja? Okay, dann ist aber die Gesamthöhe von diesem Baum oder von diesem Teilbaum hier, die Gesamthöhe, dieser Teil, der ist nach wie vor noch dasselbe. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Das heißt, auf meinem Weg nach oben ist alles noch wie vorher. Das heißt, ich kann an dieser Stelle aufhören. Ja? Also an dieser Stelle brauche ich nicht weiter nach oben zu wandern, sondern ich bin an dieser Stelle fertig. Jetzt gibt es natürlich noch zwei andere Fälle. Also der zweite Fall wäre, dass die neue Höhendifferenz den Wert plus oder minus 1 hat. Und das bedeutet natürlich, der Wert kann ja vorher nicht plus oder minus 2 gewesen sein, weil dann wäre es ja ein ungültiger Baum gewesen. Also das heißt, der Wert war vorher 0 und er ist jetzt plus 1 oder minus 1. Und das bedeutet gleichzeitig, dass durch dieses Einfügen von einem Element die Höhe jetzt natürlich von dem aktuellen Baum um 1 größer geworden ist. Also meine Situation wäre jetzt die, ich habe zwei gleich hohe Teilbäume gehabt und befinde mich also hier an einem Knoten, der diese Teilbäume als Kinder hat. Dann habe ich in einen Teilbaum etwas eingefügt und habe den Teilbaum dann um 1 höher gemacht. Und das bedeutet natürlich, und jetzt habe ich eben eine Höhendifferenz von 1 statt von 0, plus oder minus 1, je nachdem. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass meine Gesamthöhe von dem aktuellen Teilbaum hier, die ist jetzt an dieser Stelle um 1 größer geworden. So, okay. Und das bedeutet, ich muss etwas tun, nämlich ich muss die Höhendifferenz im Vaterknoten anpassen. Ja, ich muss den Vaterknoten anschauen und dort weitermachen. Genauso wie ich das jetzt für den aktuellen Knoten gemacht habe. Möglicherweise muss ich dann auch zu dem Vaterknoten vom Vaterknoten gehen, solange bis ich an der Wurzel bin. Möglicherweise kann ich aber auch früher aufhören, je nachdem in welchem Fall ich lande. Okay, der dritte Fall, der uns passieren kann, das wäre, dass momentan die Höhendifferenz sich erhöht hat auf plus oder minus 2. Und das kann natürlich nur der Fall sein, wenn es vorher plus oder minus 1 war. Und der Höhendifferenzwert plus oder minus 2, der bedeutet aber natürlich, dass ich nicht einfach nur eine geänderte Höhendifferenz feststellen darf, sondern dass ich an dieser Stelle meinen Baum verändern muss, weil er eben nicht mehr der Höhendifferenzbedingung entspricht. Und dazu führe ich eben die sogenannten Einfach- oder Doppelrotationen durch, je nachdem, wie die Höhendifferenz an meinen Kindknoten aussieht. Und wir werden sehen, also wir werden uns das gleich im Bild anschauen, damit man das nachvollziehen kann. Wir werden sehen, dass nach dieser Höhenbalancierung oder nach dieser Rebalancierung die Höhe so ist, wie sie vorher auch war. Ja, und dass ich dann also nicht mehr weitermachen muss. Okay, schauen wir uns diese einzelnen Teile mal im Bild an. Also es gibt jetzt zwei Fälle. Das ist jetzt der Fall der Einfachrotation. Wir haben hier einen AVL-Baum und der besteht ursprünglich aus dem Teil, der hellblau dargestellt ist auf der linken Seite. Und das bedeutet insbesondere, dass in diesem ursprünglichen AVL-Baum, wenn wir den Knoten A betrachten, also diesen Knoten, dass wir dann für diesen Knoten A von den beiden Teilbäumen, ich markiere sie mal, das ist der eine und das hier ist der andere, dass wir von diesen beiden Teilbäumen eine Höhendifferenz haben, hier von 1. So. Und durch das Hinzufügen des neuen Teils, ich markiere das einfach mal grün hier, durch Hinzufügen eines neuen Teils ist der eine Teilbaum um 1 höher geworden. Und dadurch ist unsere Höhendifferenz von 1 auf 2 angewachsen. So, Und das müssen wir jetzt beheben. Und eine Möglichkeit, das zu beheben in dieser konkret dargestellten Situation, ist die, dass wir sagen, okay, wenn wir das wiederherstellen wollen, dann machen wir einfach Folgendes. Wir bewegen diesen Knoten B nach oben und diesen Knoten A nach unten in unserer Vorstellung, indem wir also nicht mehr den Knoten B als Kind vom Knoten A betrachten, sondern dass wir das Ganze umgekehrt machen. Wir sehen das hier durch diese neue Kante. Und dass wir dafür das ursprüngliche linke Kind von dem Knoten B jetzt zum rechten Kind vom Knoten A machen. Ja, man kann sich relativ leicht überlegen, dass durch diese Umgruppierung die Reihenfolge oder diese Suchbaumbedingung nicht verletzt wird. Also alles, was vorher links vom Knoten A war, ist jetzt auch immer noch links vom Knoten A. Ja, das könnten wir hier zum Beispiel markieren. Also alles das, was links vom Knoten A war, ist das jetzt immer noch. Dann alles, was rechts vom Knoten A war vorher, das ist also dieser Teil hier, ist auch hinterher noch rechts vom Knoten A und dasselbe gilt für den Knoten B. Wir haben nur die Vater-Kind-Struktur etwas geändert. So. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, dann sehen wir, dass dieser Teil, der ursprünglich dazu geführt hat, dieser neue Teil, dass dieser Teilbaum um eins größer geworden ist, dass dieser Teilbaum jetzt nicht mehr dazu führt, dass der gesamte Teilbaum um eins größer ist. Der gesamte Teilbaum, der gesamte neue Teilbaum hat jetzt genau dieselbe Höhe wie vorher. Ja? Und ist nicht mehr um eins größer. Und dieser konstruierte AVL-Baum erfüllt jetzt also wieder die Balancierungsbedingung, während am Anfang hier also plus 2 als Höhendifferenz stand, haben wir jetzt hier zwei Knoten, deren Höhenbalancierung ausgeglichen ist. Und die anderen Teilbäume tiefer unten, die wurden ja nicht angetastet, sondern nur als Ganzes hin und her geschoben. Das heißt, für die gilt nach wie vor auch noch, dass die Höhenbedingung erfüllt ist. So, das ist die sogenannte Einfachrotation, weil man sich eben diese Operationen mit diesen Knoten A und B, die hier dargestellt sind, und den entsprechenden Kindknoten auch als ja, Rotation sozusagen vorstellen könnte. Jetzt ist das aber nur die einfachere von den beiden Situationen. Es gibt noch eine zweite Situation, die man sich anschauen muss. Und vielleicht erstmal ganz grundsätzlich kann man dazu sagen, im Unterschied zu der Situation, die wir eben betrachtet haben, ist der Teilbaum, der gewachsen ist, jetzt hier innen. Ja? Das ist also der Teilbaum, der gewachsen ist. Eben war der auf der rechten Seite von dem B. Und weil das so ist, können wir jetzt auch nicht einfach so eine Einfachrotation wieder durchführen. Wenn wir das machen würden, also das kann ja jeder mal so spaßeshalber ausprobieren, was dann rauskommt, dann bekommen wir einen Baum, der auch immer noch nicht die Balancierungsbedingung erfüllt. Ja? Deswegen müssen wir etwas anderes tun, nämlich wir müssen hier ein bisschen mehr hin und her schieben. Wir werden nämlich Folgendes machen. Wir werden diesen Knoten X, den wir eben nicht unbedingt betrachten mussten, aber den wir in dieser Situation dann eben betrachten müssen, diesen Knoten ziehen wir sozusagen in unserer Vorstellung nach oben und machen aus diesem Knoten den neuen Wurzelknoten. Und wir machen die Knoten A und B und das sehen wir hier zu den neuen Kindern des Knotens X. So. Und die einzelnen Teilbäume, die wir hier noch übrig haben, also insbesondere zum Beispiel diesen linken Kindbaum vom Knoten X, den machen wir jetzt zum neuen rechten Kindbaum vom Knoten A. Und den rechten Kindbaum vom Knoten X, den machen wir jetzt einfach zum linken Kindbaum vom Knoten B. Und wir sehen, das Ergebnis dieser Operation ist nun, genau wie eben, dass der Baum seine ursprüngliche Höhe wieder erhält. Also obwohl wir hier erstmal ein Element eingefügt hatten, was dazu geführt hat, dass hier eine zusätzliche Höhendifferenz von 1 dazugekommen war, erhalten wir jetzt hier wieder unsere ursprüngliche Höhe, die sich also von der vorherigen Höhe vor dem Einfügen nicht mehr unterscheidet. Und wir haben auch hier wieder nur einen sehr lokalen Teil von unserem AVL-Baum angeschaut. Wir mussten nämlich nur diese Knoten hier betrachten, die Knoten A, B und X, und für diese Knoten haben wir sozusagen die Verlinkungsstruktur geändert. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir also nicht nochmal wirklich auf den tieferen Knoten der einzelnen Kindbäume operieren mussten, weil uns das viel Zeit gekostet hätte, weil hoch und runter laufen in so einem Baum kostet uns ja immer Zeit proportional zur Höhe. Das heißt, wir haben hier jetzt nur, als wir den Knoten A betrachtet haben, haben wir nur auf einer endlichen Anzahl von Knoten in der Umgebung operiert und können diese Doppelrotation dann auch tatsächlich in konstanter Zeit ausführen. Was wichtig ist, weil wir das ja öfter machen müssen, möglicherweise auf unserem Weg nach oben zur Wurzel. So, okay. Wir sehen also auch im Falle der Doppelrotation erhalten wir hier einen Baum, der von der Höhe her sich nicht mehr unterscheidet im Vergleich zu vorher. Und das heißt, wir können dann tatsächlich auch aufhören im Falle der Insert-Operation. Jetzt müssen wir uns natürlich noch die Remove-Operation anschauen. Das funktioniert so ähnlich. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Es ist nicht ganz genau das Gleiche. Also wenn wir ein Element entfernen wollen, dann würden wir zunächst einmal nach dem Knoten V suchen, der also entfernt werden soll. Und jetzt unterscheiden wir hier diese beiden Fälle. Der triviale Fall ist, oder was heißt trivial, der einfache Fall ist, der Knoten V ist ein Blatt oder er hat genau ein Kind, also nicht zwei Kinder. So. Was wir dann machen ist, wir löschen den Knoten und wir ersetzen den Knoten V durch sein Kind, falls er eins hatte. Ja, also je nachdem, entweder löschen wir den Knoten einfach oder wir ersetzen ihn durch sein einziges Kind. Und wir aktualisieren natürlich die Höhendifferenz von dem Vaterknoten und fahren an diesem Vaterknoten fort. Ja, für diesen Vaterknoten müssen wir dann natürlich weitermachen. So, jetzt der zweite Fall. Falls also V mehr als ein Kind hat, also V hat zwei Blätter, Blatt heißen, ja, also falls V zwei Blätter hat, dann vertauschen wir V mit dem rechtesten Knoten im linken Unterbaum. Das heißt, was ist der rechteste Knoten im linken Unterbaum? Das ist der Wert, der in der sortierten Reihenfolge direkt vor dem Knoten V kommen würde. Ja. Und in diesem Fall würden wir also V mit diesem Knoten vertauschen und das V an dieser Stelle dort direkt löschen. Und dann hätten wir wieder den Fall, also weil dann eben an dieser Stelle V wieder höchstens ein Kind haben kann, dann hätten wir wieder den ersten Fall. Und dann könnten wir sozusagen verfahren wie in diesem ersten Fall, indem wir eben das V an die richtige Stelle tauschen, es dort löschen und dann wieder bei dem Fall sind, wo V eben ein Blatt ist oder genau ein Blatt hat. Ja. Ja, Da habe ich mich wahrscheinlich verschrieben. Das muss dann wahrscheinlich heißen, falls Frau zwei Kinder hat. Ja. Okay. Wie sieht es jetzt aus mit der Höhendifferenz? Also was jetzt passieren kann, wir haben genau wieder wie vorher drei Fälle. Allerdings sind die jetzt ein bisschen anders. Nämlich, wenn die Höhendifferenz jetzt 0 ist, dann heißt das, der Wert war vorher plus oder minus 1. Und in diesem Fall bedeutet, dass die Höhe jetzt um 1 kleiner geworden ist. Ja? Also wir können es uns wieder im Bild hinmalen. Die Höhendifferenz ist jetzt 0. Das heißt, jetzt sieht es so aus, wenn man sich das hinmalen würde. Ah, das soll hier dieselbe Höhe sein. Das habe ich jetzt schlecht gezeichnet. Also das ist hier ein und dieselbe Höhe. Okay. Und vorher war die Höhendifferenz plus oder minus 1. Also da sah das Ganze so aus. Und das bedeutet, dass unsere Höhe tatsächlich, die vorher war das die Höhe. Und jetzt ist das hier unsere Höhe. Dann ist unsere Höhe tatsächlich um 1 kleiner geworden. So. Das bedeutet natürlich, wir müssen die Höhendifferenz in dem Vaterknoten anpassen und müssen dort weitermachen mit unserer Aktualisierung. Im zweiten Fall, wenn wir eine Höhendifferenz haben, die jetzt plus oder minus 1 ist, dann bedeutet das natürlich, also es kann ja vorher nicht plus oder minus 2 gewesen sein, das wäre ja verboten gewesen. Das heißt also, vorher muss die Höhendifferenz 0 gewesen sein. Und das bedeutet, im Bild würde das Ganze dann also so aussehen, dass wir sagen, wir haben jetzt so etwas und wir hatten vorher so etwas. Ja, und dieser Teil hier, das ist der gelöschte Teil. Unser Knoten, hier gibt es natürlich noch so einen Vaterknoten. Und wenn wir unsere Höhe anschauen, dann war also das vorher die Höhe und hinterher ist das immer noch die Höhe. Ja? Auch wenn dieser rote Teil gelöscht worden ist. Okay, das heißt, die Höhe von unserem aktuellen Teilbaum ist unverändert und das bedeutet also, an der Stelle können wir aufhören. So, wenn die Differenz in unserem aktuellen Fall jetzt aber plus oder minus 2 ist, dann ist es wieder so, dann haben wir natürlich eine verbotene Situation. Höhendifferenz darf höchstens 1 sein. Wir müssen also rebalancieren. Wir machen das auch hier wieder mit Einfach- oder Doppelrotation. Auch wieder in Abhängigkeit von welcher Konstellation jetzt also die Kindknoten und ihre Höhen sind. Und hier ist das also so, dann müssen wir auch je nachdem, ob sich die Höhendifferenz geändert hat, den entsprechenden Vaterknoten anpassen und dort weitermachen. Das ist jetzt hier, also dieser Teil ist jetzt unterschiedlich zu der Insertsituation, wo wir dann aufhören konnten. So, und hier sehen wir das Ganze nochmal im Bild. Die Bilder sind jetzt natürlich so ähnlich wie bei der Insert-Operation, nur dass wir in diesem Fall, und darauf möchte ich hier gleich als erstes hinweisen, dass wir hier zwei Situationen eigentlich haben. Also dieser Teil, der ist entweder vorhanden oder nicht vorhanden, je nachdem. Das kann also beides sein. Aber dieser Teil hier, der mit dem Minus markiert ist, da ist also etwas gelöscht worden. Und deswegen ist also die Höhendifferenz hier, die vorher nur 1 betragen hat, diese Höhendifferenz markiert durch den roten Pfeil bezüglich des Knotens A. Diese Höhendifferenz ist jetzt also auf 2 angewachsen und deswegen müssen wir etwas tun. Wir machen wieder die Einfachrotation, wo wir also sagen, okay, wir ziehen den Knoten B nach oben und etablieren also den Knoten B als neuen Wurzelknoten und machen den Knoten A zum Kind vom Knoten B und dafür nehmen wir also den linken Kindbaum von B und machen ihn jetzt zum rechten Kindbaum von A. Und das führt jetzt hier also dazu, dass wir einen Baum haben, der sich in seiner Höhe von dem vorherigen Baum unterscheiden kann. Die vorherige Höhe war ja praktisch das Ganze hier. Und jetzt ist nicht ganz klar, ob also das Ganze die Höhe ist oder nur der Teil bis hier. Das hängt also dann entsprechend davon ab, ob in diesem Baum dieser Teil hier noch vorhanden war oder nicht. So, die zweite Situation, die wir uns noch anschauen müssen, ist die Doppelrotation nach einem Remove. Auch hier ist es wieder so, dass also dieser Teil, der mit dem Minus gekennzeichnet ist, das ist also der Teil, der verschwunden ist und der also für eine zusätzliche Höhendifferenz sorgt. Und dass dieser Teil, der hier gestrichelt ist, was man hoffentlich noch ein bisschen erkennen kann, dass dieser Teil einfach nur zwei verschiedene Fälle markiert, wo dieser Teil vorhanden sein kann oder eben auch nicht. Und auch in diesem Fall machen wir jetzt genau wie vorher bei der Insert-Operation Folgendes. Wir ziehen also diesen mittleren Knoten X ganz nach oben und etablieren also die Knoten A und B als Kinder von diesem ursprünglichen linken Kind von B, also von dem Knoten X, und verschieben dann entsprechend die Teilbäume, die wir hier haben. Also diesen Teilbaum lassen wir an der Stelle, wo er war, also linkes Kind von A. Und die anderen Teilbäume, die werden also verschoben. Das, was vorher der linke Teilbaum von X war, wird jetzt der rechte Teilbaum von A. Und was vorher der rechte Teilbaum von X war, das wird jetzt der linke Teilbaum von B. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt also einen Baum konstruiert, der von seiner Höhe um 1 kleiner geworden ist. Ja. Sieht man also jetzt daran, dass wir natürlich die ursprüngliche Höhe hatten. Das war die ursprüngliche Höhe und die neue Höhe, die geht natürlich dann in dem Fall nur bis hier. Okay, das war es mit den AVL-Bäumen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Bäume, wo die Knoten mehr Kinder haben dürfen und die dann tatsächlich auch relevant sind für Indexstrukturen in Datenbanken. Also bis zum nächsten Mal.